Da haben wir es nochmal. Dieser Bibeltext ist mein Lieblingstext in der Bibel, weil er so realistisch ist. Weil er genau das widerspiegelt, was unser Leben ausmacht. Das ist jetzt sind eben nicht die Höhenflüge, mit denen wir unterwegs sind, von einem Höhenflug zum anderen, sondern es sind die Tiefen, die unser Leben ausmachen. Und vielleicht ist es ganz interessant, sich mal den Hintergrund anzusehen. Dieser Text steht ja im 2. Korintherbrief. Und das ist eigentlich der 4. Brief, das ist eigentlich nicht der 2. Insgesamt hat Paulus 4 Briefe an die Korinther geschrieben. Die Gemeinde hat er gegründet auf seiner 2. Missionsreise. Und in der Gemeinde war sehr viel los. Da gab es einen wahnsinnigen Aufbruch. Wir kennen das aus dem 2. Korintherbrief, das ist unser 1. Korintherbrief. Da gab es also in der Gemeinde Weissagungen, da gab es Sprachengebet, da gab es Krankenheilung. Da war so richtig was los. Und dann gibt es in der Gemeinde Schwierigkeiten. Da gibt es dann Spaltungen, da gibt es Menschen, die sich mit der Lehre von Paulus irgendwie nicht mehr so richtig identifizieren können. Und zum Schluss ist es dann sogar so, dass der größte Teil der Gemeinde eben gegen Paulus ist oder sowas. Und auf seiner 3. Missionsreise, da fährt er mal kurz rüber, und zwar von Ephesus nach Korinth, um das in Ordnung zu bringen. Das funktioniert aber nicht. Er muss wieder zurück oder sowas und er muss praktisch unverrichteter Dinge wieder zurückfahren. Ja, und dann nach einiger Zeit, dann trifft er zufällig in Kleinasien Titus und der erzählt ihm, du, die Gemeinde in Korinth, die hat sich wieder gefangen. Die sind wieder fit und der größte Teil, der steht auch wieder hinter dir. Und hier schreibt er diesen 4. Korintherbrief. In der Bibel ist es eben unser 2., weil 2 Korintherbriefe verloren gegangen sind. Und was er in diesem Brief eigentlich macht, ist, dass er seinen Dienst erklärt. Die waren gegen ihn, die haben gesagt, Menschenskinder, du bist so unsicher und so, und wenn ich dich sehe und du siehst bescheuert aus und so weiter. Die hatten immer irgendwas gefunden oder sowas und du bist zu schwach. Und das sind alles Sachen, die könnte man uns auch vorwerfen. Aber, ach ja, der Beamer ist da oben. Kann mir mal irgendjemand helfen, der ein bisschen Ahnung von Technik hat? So. So, darum geben wir die auf. Ja. Ja, und hier haben wir und Paulus beschreibt eigentlich sein Leben so, dass es immer ein Auf und Ab ist. Dass es immer Höhen und Tiefen gibt und dass er eben ein Mensch ist. Und er vergleicht das hier mit einem Schatz in einem Tongefäß oder sowas. Der Schatz, das ist der Heilige Geist in uns. Das ist Jesus, der in uns lebt, der uns die Kraft gibt, der uns eben sein Wort erklärt und so weiter. Und wir, das sind dieses zerbrechliche Gefäß hier. Wir haben kaum noch in den Haushalten irgendwelche Tongefäße. Aber damals war das so, da waren die Tongefäße an der Tagesordnung oder sowas. Und die hat man gebraucht jeden Tag. Wir haben vielleicht noch die Blumentöpfe oder sowas, aber die werden auch immer mehr aus Plastik. Ich habe bei uns zu Hause keinen gefunden. Ich wollte nämlich immer einen am Boden schmeißen. Hat nicht funktioniert, hat nicht geklappt. Ja, und dann geht Paulus hin und beschreibt sein Leben und sagt, Menschenskinder, ich bin doch nur ein Tongefäß. Was erwartet ihr denn von mir? Also, ich habe euch den Schatz weitergegeben, aber ich bin trotzdem eben ein Mensch geblieben. dann erklärt er sein Leben, die verschiedenen Situationen, mit denen er immer wieder zu tun hat. Und dann sagt er eben, wir sind von allen Seiten bedrängt. Und das war in seinem Leben natürlich auch der Fall. Da waren die Juden, die haben ihm zugehört. Dann gab es einige, die haben gesagt, prima, so weiter, das können wir akzeptieren. Dann gab es andere, ja, ist ja ganz gut, aber wir müssen auf jeden Fall noch die jüdischen Gesetze mit in die Lehre einbauen. Und dann waren eben einige, die waren dagegen. Die haben gesagt, tut mir leid, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und dann fühlt man sich, und dann hat sich der Paulus natürlich auch so gefühlt, von allen Seiten bedrängt, jeder wollte irgendwas. Und wir können das ja auch auf unser Leben übertragen. Es ist ja nicht so, dass wir, dass das nur dem Paulus hier passiert ist, sondern das ist ja auch zum Teil unser Leben. Wir werden von allen Seiten bedrängt. Viele von uns stehen im Beruf, viele von uns haben auch eine Familie und sind dann auch noch in der Gemeinde. Und dann wird das eng oder sowas. Dann haben wir den Beruf, möglicherweise kommen da auch immer mehr verschiedene Aufgaben auf uns zu, weil eingespart wird, und wenn eingespart wird, in der Regel am Personal, und dann müssen weniger eben noch mehr machen, und wenn ich dann dazugehöre, dann wird das schon eng. Dann kommt noch die Familie dazu, und in der Gemeinde, da sind eben auch Aufgaben zu machen. Und vielleicht schaffen das auch sehr viele und sagen, Mensch, prima, ist doch super. Beruf schaffe ich, Familie schaffe ich, die Gemeinde schaffe ich. Und dann sind, ja, und dann die anderen, die sind begeistert. Boah, der da, boah, super, ey, klasse. Ey. Aber, und das geht runter wie Öl. Und dann kann man irgendwann mal an den Punkt kommen, wo einem das Öl im Hals stecken bleibt, weil man einfach nicht mehr kann. Weil man sich zu viel zugemutet hat. Und dann fühlen wir uns in so einer richtigen Zwickmühle. Aber wir werden nicht erdrückt oder sowas, weil der Heilige Geist in uns ist, und der ist erstmal nicht in uns zu vernichten, das geht nicht. Der Heilige Geist ist da, aber es kann sein, dass wir uns so fühlen und wir denken, jetzt haben wir's, jetzt drückt uns wirklich jemand die Gurgel zu. Oder wir sind ratlos. Wir kommen in unserem Leben immer wieder an den Punkt, wo wir nicht weiter wissen. Das war im Leben von Paulus ganz genauso. Die waren unterwegs und dann gab es irgendwelche Schwierigkeiten. Ja, und dann wussten sie nicht mehr weiter. Dann mussten sie eben überlegen, wie geht es jetzt weiter und so weiter. Was will jetzt Gott? Und so sieht es in unserem Leben auch aus. Es kann sein, dass wir an Punkte kommen, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen. So weiter, wo uns das Leben aus dem Ruder läuft. Es kann sein, dass es so ist, dass uns irgendwann mal das gesamte Leben aus dem Ruder läuft. Plötzlich ist unsere ganze Planung, die ist hinüber. Die Ziele, die wir hatten, die können wir überhaupt nicht mehr einhalten. Wir sind irgendwo plötzlich ohne Orientierung. Als ich meinen Seelsorgedienst angefangen habe, hatte damals noch überhaupt keine Seelsorge, nur meine Schwester meinte, ich hätte die Gabe der Seelsorge. Aber dann vergingen viele, viele Jahre und da war ich schon in der Gemeindeleitung in der Freien Evangelischen Gemeinde Titisee Neustadt. Da rief mich an einem Sonntagmorgen jemand aus der Gemeinde an und hat gesagt, meine Frau ist abgehauen mit zwei Kindern, hilf mir. Da ist man ratlos. Da ist plötzlich all das, was man im Leben hat, all das, worauf man aufgebaut hat, das ist plötzlich weg. Uns läuft das Leben aus dem Ruder. Ich kann das vielleicht ein bisschen erklären, weil ich das mal selber erlebt habe. Ich war ja über Jahre Segler und ich war auch mal in Holland, hatte mir da ein Segelboot ausgeliehen und bin auch gesegelt oder sowas. Und plötzlich macht das da Klick oder sowas und dann ist das Ruder gebrochen irgendwie. Und dann hatte ich mit dem Boot keine Orientierung mehr. Ich konnte nicht mehr dagegenhalten oder sowas. Und dann ging das Boot weg wie auf einem Pudding. Ich wollte dahin, ja. Und dann ging es plötzlich hierhin. Und ich wusste nicht mehr weiter. Und, so, und an solche Punkte können wir in unserem Leben auch kommen. Dass wir komplett ratlos sind. Und dann werden wir trotzdem nicht verzweifeln. Denn Jesus ist in uns. Er bringt uns weiter. Er hat die Lösungen. Oder wir werden verfolgt. Im Leben von Paulus, da war die Verfolgung Realität. Das gehörte mit zum Alltag. Und wir wissen aus seinem Leben, dass er mal gesteinigt worden ist und dass er da gelegen hat wie tot oder sowas. Und dann dachten sie schon, er wäre tot. Dann sind wohl einige wieder zu ihm hin und haben gemerkt, er lebt noch, haben ihm dann aufgeholfen und dann ging sein Leben eben weiter. Das ist sicherlich nicht so, dass es in unserem Leben auch so weit kommt. Hier haben wir keine Verfolgung in Mitteleuropa. Aber durch die Flüchtlinge rückt uns auch die Verfolgung näher. Und wir können uns so ein kleines bisschen diese Dinge vorstellen. Allerdings, vielleicht gibt es ja in unserem Leben eine andere Verfolgung. Und zwar die Verfolgung durch uns selbst. Vielleicht sind ja wir der zweite Motorradfahrer auf der einen Seite und und wir werden von uns selber eingeholt. Es kann sein, dass uns eine Schuld, die ein Leben lang an uns klebt, die wir vor zig Jahren mal begangen haben und die uns dermaßen leid tut, obwohl sie längst vergeben ist oder sowas, obwohl sie von Gott vergeben ist, wahrscheinlich von den Menschen auch, und die kommt uns trotzdem immer wieder hoch. Wir werden verfolgt von uns selbst, weil wir uns bestimmte Dinge im Leben nicht vergeben können. Oder wir werden von Schwächen und Fehlverhalten verfolgt. Wir haben uns irgendwann mal bekehrt, unser Leben war neu oder sowas, und wir haben sehr viele Dinge in unserem Leben verändert, haben wir hinter uns gelassen. Und dann gibt es so ein, zwei Sachen, die gehören irgendwie zu den Bereichen, die werden wir nicht los. Da fallen wir immer wieder rein. Das sind unsere Bruchstellen. Da fallen wir immer wieder rein. Oder wir treten immer wieder da in diese Fallen rein. Und dann werden wir verfolgt von uns selbst. Entschuldigung. Oder aber, und das geht jetzt mehr an die so ein bisschen schon was älter sind, so Teenager, Spätlese. Wir werden verfolgt irgendwie vom Älterwerden. Das wollen wir alle nicht. Wir wollen es alle nicht. Wir wollen alle nicht in unserem Leben an Fitness verlieren. Wir wollen alle nicht schwach werden. Aber das können wir nicht aufhalten. Wir werden verfolgt von der Natur. Wenn ich mir mal überlege, wenn so die Leute erzählen von ihrem ersten grauen Haar, was da los war. Ausgerissen, dann fingen sie irgendwann mal an zu färben. Aber irgendwann kann man das nicht mehr. Irgendwann merkt man hier und da und so weiter. Wenn ihr vielleicht gesehen habt, wie ich da hochgeeiert bin, vor 30 Jahren bin ich da noch anders hochgegangen. Das ist aber lange vorbei. Die Jahre haben mich eingeholt. Möglicherweise fällt das dem einen leichter, dem anderen schwerer. Oder sowas. Auch das ist etwas, wo wir uns möglicherweise so ein kleines bisschen selber im Wege stehen. Aber Gott lässt uns nicht im Stich. Ja, und das ist eben das, und darauf können wir uns auch verlassen. In der Verfolgung, in unseren Schwierigkeiten, wird uns Gott nicht im Stich lassen. Und Resa, ich spreche jetzt dich an. Er lässt dich nicht im Stich. zu Boden geworfen. In der Regel ist es so, dass wir von plötzlichen Ereignissen zu Boden geworfen werden. Bei Paulus war es klar, in seinem Leben hat es eben auch Situationen gegeben, wo er eben dermaßen körperlich angegriffen worden ist, dass er am Boden lag, dass er wirklich irgendwie körperlich an seinen Grenzen war. Das ist bei uns in der Regel nicht so, aber wir können auch zum Beispiel von Diagnosen, wenn uns irgendjemand sagt, du, jetzt ist aber Schluss hier mit deinem Hobby, jetzt ist aber Schluss mit den Bewegungen und so weiter, oder du kannst die und die Sachen einfach nicht mehr essen, weil du krank bist. Du bist krank, dein Leben wird von jetzt an ganz anders verlaufen. Da fühlen wir uns so manches Mal, als lägen wir am Boden. Oder aber, dass in unsere Familie ein Todesfall reinbricht, dann liegen wir in der Regel erstmal um. Aber wir können auch umgehauen werden von Enttäuschungen. Es kann sein, dass wir in unserem Leben uns auf ganz bestimmte Menschen verlassen haben. Und das war so, das ist einfach so. Auf die und die kann ich mich verlassen. Und plötzlich machen die Fehler, plötzlich lassen die uns im Stich. Da kann es sein, dass wir erstmal eine Zeit lang am Boden liegen, um da wieder hochzukommen. Und das gilt auch für Gemeinde. Es kann sein, dass wir das Gefühl haben, die Gemeinde lässt uns im Stich. Niemand besucht uns und niemand hat Zeit und niemand redet mit mir. Dann fühlen wir uns so, als lägen wir am Boden. Oder wir sind enttäuscht über uns selber. Wir spüren, dass wir das Leben nicht so gelebt haben, wie wir es uns eigentlich vorgenommen haben. Wir wollten ein guter Ehemann sein. Wir haben es nicht geschafft. Wir wollten eine gute Ehefrau sein. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, irgendwie in dem Moment, als sich die Märchenprinzessin, die ich mal geheiratet habe, in die Tiefmutter von Schneewittchen verwandelt hat. Oder wir haben es nicht geschafft, als der Märchenprinz, den ich geheiratet habe, sich in Rumpelstilzchen verwandelt hat. Das ist einfach so. Das haut uns erstmal um. Und natürlich sind wir auch ratlos. So spielen diese Dinge auch so ein bisschen miteinander rein. Wie geht es denn jetzt weiter? Was mache ich denn jetzt weiter mit dieser Pflaume an meiner Seite? Das ist schwierig. Und dann sind wir natürlich auch enttäuscht von Gott. Und das haut uns oft am meisten um. Er hat es ja zugelassen. Er hat es ja zugelassen, dass ich plötzlich an diesem Punkt bin. Warum denn? Ich habe es doch so gut gemeint. Und trotzdem ist mir das Leben aus dem Ruder gelaufen. Trotzdem bin ich im Leben nicht klargekommen. Trotzdem war ich kein guter Freund. Und davon können wir auch zu Boden geworfen sein. Aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Wir stehen wieder auf, weil Jesus, der in uns lebt, der steht auf. Möglicherweise kommen wir gar nicht mehr hoch. Wir haben das Gefühl, ich bleibe jetzt hier liegen, wie der Fußballspieler da gerade. Ich bleibe jetzt hier liegen. Aber der Heilige Geist ist da. Der bringt uns weiter. So, und jetzt werden einige sagen, der Risse hat ja gut reden, ich liege am Boden, dann kommt der Heilige Geist, alles wunderbar oder sowas. Ich kenne euch ja. Da brauchen wir noch eine Korrektur. Es kann sein, dass wir nicht sofort wieder aufstehen können, dass das Zeit braucht. Es kann sein, dass wir ratlos sind und wir brauchen erstmal einige Zeit, um uns neu zu orientieren, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Wir haben das eben von Nelly gehört. Zeit haben, Zeit nehmen, im Warten sind unheimlich wichtige geistliche Prozesse enthalten. Und so, so kann ich sagen, dass es in der Regel so ist, dass die Prozesse in vier Phasen ablaufen. Also das erste wäre, dass ich mir das eingestehe. Ich gestehe mir ein, ich bin am Boden, ich kann nicht mehr. Und das ist ganz schön schwer, weil wir nämlich in der Regel eben doch ganz gerne die Coolen sind. Eben doch ganz gerne die sind, die ihr Leben im Griff haben. Aber das haben wir nicht. Das haben wir nicht immer. Ja, und dann gehört eben, dann ist eben dieser erste Schritt wichtig. Ich muss es mir eingestehen. Ich muss meinen Stolz aufgeben und sagen, ja, ich bin am Boden. Ich kann jetzt nicht mehr weiter. Und das zweite wäre dann dieser Hilferuf. Jesus, hilf mir. Ich kann nicht mehr weiter. Und auch vielleicht dieser Appell an den Heiligen Geist, der ja in mir lebt. Aber du kannst weiter. Jetzt zeig mir, wie es weitergeht. Zeig mir, wie es weitergeht. Und dann geht es darum, Lösungen zu finden. Wenn ich in dieser Phase bin, dann ist es möglich, dass ich dann einige Zeit brauche. Vielleicht auch jemand Außenstehendes, der mir sagt, Mensch, du bist jetzt in der Situation oder sowas, ich sehe das so und so oder sowas. Oder ich kann dir den und den Rat geben oder wie auch immer. Dann geht es darum, eben Lösungen zu finden. Und danach eben weitermachen. Wir stehen auf und machen weiter, weil Jesus weitermacht, weil er die Kraft hat. Es kann natürlich sein, dass wir nicht so weitermachen, wie wir vorher aufgehört haben. Es kann sein, dass wir, wenn wir von den vielen Aufgaben erdrückt waren oder so, dass wir dann eben zum Beispiel Aufgaben ablegen müssen oder Verantwortungen ablegen müssen, damit wir wieder frei atmen können. Es kann sein, dass wenn wir ratlos sind, dass wir dann eine längere Zeit brauchen, um zu überlegen, was ist denn dann jetzt dran, wenn zum Beispiel die Frau weg ist und die Kinder sind weg. Wie gehe ich denn jetzt alleine damit um? Oder hole ich sie oder suche ich sie? Wir haben sie damals gesucht, wir haben sie auch wiedergefunden, auch die Kinder. Und wie geht es dann weiter? Wie können wir die Situation, die das verursacht hat, wieder klar kriegen? Und so kann es sein, den haben wir eben schon gesehen, da fiel er zu Boden. Und so kann es sein, dass der in seinem Leben nicht so weitermachen kann wie vorher. Es kann sein, dass der nicht mehr Fußball spielen kann oder wie auch immer. Aber sein Leben geht trotzdem weiter und es gibt Wege, wo er sich wieder frei bewegen kann. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Das ist das missionarische Element. Und es ist sehr interessant, dass hier drin steht, so kann jeder sehen, dass es nicht unsere Kraft ist, die in der Situation weitermacht, die jetzt in der Situation triumphiert, sondern eben, dass es Gottes Kraft ist. Und darum ist es sehr wichtig, dass ich nicht verzweifelt versuche, meine Schwäche zu verheimlichen. Dass ich nicht verheimliche, wenn ich am Boden bin, dass ich das offen zugebe und sage, Mensch, mir geht's schlecht, ich kann nicht mehr oder sowas. Und dann betet vielleicht einer für mich und dann beobachten sie mich natürlich. Wie geht der damit um? Und genau da liegt eine ungeheure missionarische Kraft. Wenn wir hier in der Gemeinde den dicken Willi markieren und keiner merkt, wie es uns wirklich geht, dann werden einige von der Sache möglicherweise abgeschreckt, aber viele werden eben die Wirkung Gottes, der im Schwachen mächtig ist, überhaupt nicht sehen. Und Paulus sagt nicht umsonst, und das ist auch im zweiten Brief an die Korinther, in dem Jesus ihm sagt, lass dich an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist im Schwachen mächtig. Das steht auch im 2. Korintherbrief. Das ist ein Brief, wo der schwache Mensch und der große Gott im Vordergrund stehen. Und es ist in der Tat so, dass sehr viel in der Schwachheit rüberkommt, von dem wir gar nichts merken. Ich bin jahrelang in einer Fahrgemeinschaft gefahren mit einem Kollegen. Und er hat natürlich sehr, nach einiger Zeit merkte er eben, dass ich in die freie evangelische Gemeinde gehe und so weiter. Und ja, und der war dann immer so am Lästern oder sowas. Freie evangelische Kirche, das ist doch alles Mist, das ist genauso wie die Katholiken, das ist nur Abzockerei, die wollen auch nur dein Geld und so weiter, lass dich doch da nicht auf die Betrüger ein und solche Sachen. Also so, der war so richtig schön dagegen oder sowas und hat das dann ab und zu auch mal geäußert. Und dann wurde die Britta krank. Und wir fuhren natürlich weiter, wir jeden Morgen oder sowas und so weiter musste er dann warten in der Krankheitsphase, bis dann die Palliativmedizin da war, bis ich dann zum Dienst konnte und alles Mögliche. Und dann, als diese Zeit dann vorüber war, da hat er mir mal gesagt auf einer Fahrt, weißt du, ich war ja immer so gegen deinen Glauben oder sowas. Aber wie du in der Situation gelebt hast und wie du in der Situation unterwegs war, das habe ich noch bei keinem anderen gesehen. Das muss wohl irgendwas mit der freien evangelischen Kirche zu tun haben. Und seitdem ließ er nichts mehr auf die freie evangelische Kirche kommen. Und zum Schluss, da haben wir es noch mal als was Paulus sagte. Und zum Schluss, deshalb geben wir nie auf. Ich habe hier mal einen Motor für euch. Deshalb geben wir nie auf. Und eigentlich könnte man sagen, deshalb können wir nicht aufgeben. Weil dieser Motor hier, der geht immer weiter. Das ist der Heilige Geist. Der geht immer weiter. Der wird eben nicht vernichtet. Und der steht wieder auf. Und der weiß immer weiter. Es kann sein, dass es länger dauert. Aber er ist eben nicht in uns zu töten. Und der Motor, der fährt möglicherweise mal in einer wunderbaren Landschaft oder sowas. Oder mal durch die Wüste oder mal in eisiger Kälte. Aber der ist nicht aufzuhalten bis an dem Tag, wo er von Jesus selber angehalten wird. Amen.